Der Behindertenbeirat der Landeshauptstadt München stellt sich vor.
Behindertenbeauftragter.
Freizeit und Bildung.
Barrierefreie Taxis.
Unterstützungsangebote.
Bildung.
Sport.
Frauen.
Reisen.
Schule.
Arbeit.
Inklusion.
Herzlich willkommen und grüß Gott bei LoRa München auf der 92,4. Es begrüßt euch, es begrüßt Sie zur heutigen Sendung Chris Urey. Heute stellt sich der Facharbeitskreis Schule des Behindertenbeirats der Landeshauptstadt München vor. Wie sieht es in München im Bereich inklusiver Schulen aus? Wie gut klappt das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderung? Was denken Schülerinnen und Schüler über ihre behinderten MitschülerInnen? Wie kommt ein Kind mit Behinderung in die Schule? Und welche Schwierigkeiten und Herausforderungen tauchen im Schulalltag auf? In der heutigen Gesprächsrunde sind zu Gast Simone Fleischmann vom Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband BLLV, Robert Hümmer vom Sozialverband VDK Deutschland e.V., Jan Derksen vom kleinen privaten Lehrinstitut Derksen in München, Wolfgang Hamberger, Realschuldirektor AD, zuständig für die Förderschulen in Bayern, in Kooperation mit der Bayerischen Staatsregierung, Thomas Gehring, Mitglied des Bayerischen Landtags und Fraktionsmitglied im Bündnis 90 Die Grünen, mit seinen Schwerpunkten Bildung und Hochschulen. Außerdem hören wir die Meinungen von Mittelschülerinnen und Schülern der Mittelschule an der Schrobenhausener Straße in München, welche das Schulprofil Inklusion erhalten hat, sowie die Stimmen von Amina und Valentin, beides GymnasiastInnen des kleinen privaten Lehrinstituts Derksen in München, Großhadern. Dazwischen gibt es ganz coole Rockmusik von der Münchner Rockband Few. Igor, wie gefällt es dir an der Mittelschule in der Schrobenhausener Straße?
Mir gefällt es sehr gut. Hier ist eigentlich immer was los und ich bin hier auch schon seit gut 8 Jahren auf dieser Schule.
Was sagt dir denn das Wort Inklusion?
Also, dass man mit anderen Schülern zusammenarbeitet, die zum Beispiel jetzt nicht so wie man selbst ist, sondern vielleicht ein Handicap haben. Das ist eine Störung. Sagen, man kann was nicht ganz richtig. Es ist halt schwieriger, mit denen zusammenzuarbeiten, aber es geht.
Und habt ihr auch schon mal Probleme gehabt mit Behinderten?
Ja, die sind oft, hatten zu gute Laune, haben dann halt gestört, hat man die einfach in den Nebenraum gesetzt und bis sie sich wieder beruhigt haben.
Jon, was würdest du dir denn wünschen, was hier an der Mittelschule verbessert werden könnte in Bezug auf Menschen mit Behinderung? Sag doch mal einen Vorschlag.
Ich finde eigentlich so, wie es ist, ist eigentlich schon relativ gut. Und ich finde, wenn man da was ändern müsste, dann nur Kleinigkeiten, aber sonst...
Und welche Kleinigkeiten wären das?
Zum Beispiel, ich fände es noch toll, wenn wir öfters zusammen Unterricht hätten, weil wir haben jetzt nicht so oft zusammen Unterricht, die werden dann halt aufgeteilt.
Sind denn dann die Menschen mit Behinderung und die Rollstuhlfahrer nicht in derselben Klasse wie die anderen Nichtbehinderten?
Also alle sind in der gleichen Klasse, nur zum Beispiel bei Mathematik, da machen wir etwas anderen Stoff als die, weil die ja nicht so schnell sind. Und da kommen die in den Nebenraum und machen mit einer anderen Lehrerin anderen Stoff.
Ach so, wegen der unterschiedlichen Lerngeschwindigkeit. Arian, was sind denn deine Erfahrungen mit Menschen mit Behinderung?
Eigentlich gibt es keinen Unterschied zwischen normal und mit Behinderung, nur dass sie ein paar Nachteile haben. Sind eigentlich öfters lustig drauf und so, sind nett. Wenn wir zum Beispiel Mathe machen, dann sind die ja nicht so gut wie wir im Kopf und müssen so halt leichtere Aufgaben machen.
Die Chiara wird uns jetzt was erzählen über das Wort Inklusion.
Dass eine Schule mit anderen Menschen zusammenarbeitet. Es ist egal, was für Menschen. Ich habe manchen Kontakt mit Behinderten.
Und ist dir auch schon mal irgendwie aufgefallen, dass die Menschen mit Behinderung und die Schüler da irgendwie gemobbt werden oder eher nicht?
Also ja, es gibt welche, die gemobbt werden, aber eigentlich nicht mehr.
Die Leonie wird uns jetzt auch was sagen.
Unser Klassenraum wird dadurch etwas kleiner. Wir haben halt jetzt halt ein bisschen mehrere Schüler und dadurch, weil welche alleine sitzen möchten, wird es halt immer etwas enger.
Und sind dann die Menschen mit Behinderung eher für sich so in Grüppchen und die anderen auch für sich so Klickenbildung oder?
Also mal so, mal so. Also wir sind jetzt halt nicht alle immer bei denen. Es gibt immer einen, der ist schon bei denen. Es ist immer am Mittwoch, aber wir sind eigentlich alle immer bei uns und die bei denen.
So, jetzt kommt die Jamila und die wird uns jetzt aus ihrem Blickwinkel erzählen, was Inklusion heißt.
Also verschiedene Kinder, die Zusammenarbeit mit Stärken und Schwächen.
Wie findest du das Klima an der Schule allgemein hier? Also wie würdest du das so bezeichnen für dich?
Also gut.
Was könnte noch verbessert werden im Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderung an der Schule hier?
Also ich finde es schon gut, so wie es ist. Wird nichts ändern.
Jetzt kommt noch die Samira zum Schluss. Was ist für dich Inklusion?
Also eine Klasse, wo auch Behinderte drin sind.
Wie ist denn das Zusammenleben von Behinderten und Nichtbehinderten an dieser Schule in der Schrobenhausener Straße für dich?
Ganz okay. Also ich finde, der Umgang mit denen ist gut.
Und jetzt starten wir mit unserer Gesprächsrunde. Ton ab.
Mein Name ist Simone Fleischmann. Ich bin die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes hier in München.
Mein Name ist Robert Hümmer und ich leite das Ressort Leben mit Behinderung beim Sozialverband VdK Bayern.
Ja, Jan Derksen, ich bin Geschäftsführer des staatlich anerkannten Gymnasiums, privaten Gymnasiums in München, Großhadern.
Ja, mein Name ist Wolfgang Hamberger und ich war zuletzt in der Regierung von Oberbayern für die Schulen geistige Entwicklung zuständig, habe selbst einen behinderten Sohn und habe vorher noch die Schule für geistige Entwicklung vom HPCA geleitet.
Und wir haben auch zu Gast
Thomas Gehring, ich bin Mitglied des Bayerischen Landtags, bin bildungspolitischer Sprecher der Grünen Landtagsfraktion und bin Mitglied in der interfraktionellen Arbeitsgruppe Inklusion.
Wir haben die heutige Sendung in zwei Blöcke aufgeteilt. Im ersten Block geht es darum, wie kommt ein Kind mit Behinderung in die Schule, Schulwahl, Beratung, Einschulung und so weiter. Herr Hümmer, was tut der VdK speziell für behinderte Schülerinnen und Schüler in München?
Nun, zuallererst ist die Arbeit der Kreisgeschäftsstelle zu nennen. Die betreut mehr als 50.000 Mitglieder allein in München und dort wird Rechtsberatung im klassischen Sinne geleistet. Die ist interessant für alle Menschen mit Behinderung. Dort geht es um die Themen Grad der Behinderung, Nachteilsausgleiche, Merkzeichen und so weiter. Darüber hinaus gibt es in München ganz rege ehrenamtliche VdK-Schulbeauftragte nämlich, die in kurzen 90-minütigen Abschnitten praktische Übungen an Regelschulen normalerweise in der Grundstufe absolvieren, um Schülerinnen und Schülern zu sensibilisieren, wie ein Leben mit Behinderung aussehen, wie es sich anfühlen kann, zumindest einen kleinen Schritt in diese Richtung zu gehen. Sensibilisierung halten wir für ganz wichtig und darüber hinaus gibt es gerade für Schülerinnen und Schüler das Beratungstelefon Leben mit Behinderung. Dort schlägt auf, was vor allem Eltern umtreibt. Leute machen sich Sorgen darüber, gerade zu Beginn der Schulzeit bei der Einschulung. Habe ich einen Anspruch darauf, in der Regelschule zu landen? Habe ich einen Anspruch darauf, mein Kind inklusiv beschulen zu lassen? Wie soll das vonstatten gehen? Die ersten Probleme zeigen sich schon davor. Dann natürlich während der Phase der Einschulung und auch während der Schulzeit bei den Übergängen immer wieder während so einer Schulkarriere sind Inklusionsfortschritte wieder in Frage gestellt. Das alles schlägt bei uns am Beratungstelefon auf und da können wir grobe Orientierung geben. Wir können Hilfen und Kontakte vermitteln.
Herr Hamberger, was fällt Ihnen denn aus Ihrer Warte dazu ein, was denn so für behinderte Schülerinnen und Schüler in München getan wird?
Meine aktive Zeit liegt ja schon etwas zurück und ich kann nur sagen, dass wir im Schulbereich, also als Schulleiter eines Förderzentrums, sehr viel da schon geleistet haben, was die Inklusion betrifft. Wir haben also angefangen mit Partnerklassen, in Außenklassen praktisch in Grundschulen und sind dann Schritt für Schritt weiter fortgeschritten, je nachdem, was das Kultusministerium uns zugelassen hat. Und wir haben versucht, möglichst viele nichtbehinderte und behinderte Kinder zusammenzuführen. Als Regierung von Oberbayern haben wir, als ich jetzt 6 Jahre in der Regierung von Oberbayern war, da haben wir versucht, möglichst viele Klassen hier im Bereich Oberbayern die Inklusion oder auch nur Integration sich als Inhalt aufgegeben haben, also zu setzen. Und jetzt im Facharbeitskreis Schule, bei dem ich mitarbeite, seit ich im Ruhestand bin, da versuchen wir eben im Bereich München möglichst intensive Begegnungen herbeizuführen und die Schulen möglichst auch so in die Ausstattung zu bringen, dass inklusiver Unterricht möglich ist.
Herr Dergsen, könnten Sie ganz kurz was dazu sagen, also was Ihre Schule für behinderte Menschen, Schülerinnen und Schüler tut?
Also erst einmal das, dass wir eine ganz normale, wie es so schön heißt, Regelschule sind. Das heißt, alle machen den gleichen Abschluss, je nach ihrer Eignung. Ob sie nun eine Behinderung haben, ob sie einen Migrationshintergrund haben, ob sie hochbegabt sind oder sogenannte, in Anführungsstrichen, normale. Und das, denke ich, ist das Wichtigste, dass eine Schule da ist, in die alle mit ihren Besonderheiten hineingehen können.
Mhm. Frau Fleischmann, was fällt Ihnen so spontan ein, also als Überblick erstmal?
Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass Inklusion nur dann gelingen kann, wenn wir gesellschaftlich auch ein Stück weiterkommen. Wenn immer wieder Schubladen aufgemacht werden, wo kommt der eine hin, wo kommt der andere hin, wie sortieren wir aus, wie sortieren wir ein, dann wird es auch mit der Inklusion im schulischen Setting schwierig. Als Schulleiterin habe ich das erlebt. Viele Eltern machen sich zu Recht Sorgen, ob wir als Regelschule den Kindern gerecht werden können. Wir als Lehrerinnen und Lehrer haben das nicht unbedingt drauf, mit Kindern mit Behinderung bestmöglich umzugehen. Uns fehlt da die Fachkompetenz, zusätzliches Personal. Deswegen verstehe ich Eltern, die sich Sorgen machen. Andererseits machen wir als Lehrerinnen und Lehrer uns auch Sorgen, ob wir den Kindern gerecht werden. Und ich spüre sehr deutlich, dass in der Gesellschaft der inklusive Gedanke hier in Bayern noch lange nicht gelebt wird. Und das sollen wir in Schule wieder leisten, Vorbild sein, wollen wir gerne. Aber ich glaube einfach, das ist eine beidseitige Geschichte. Sowohl die Gesellschaft als auch die Schule müssen Inklusion leben können.
Herr Gehring.
Ja, wir haben ja das Schulgesetz geändert, nachdem Inklusion ist damit Aufgabe aller Schulen. Und es gibt ja Schulen mit dem Profil Inklusion. Und da ist, glaube ich, das Wichtige, dass dort Sonderpädagogen, Sonderpädagoginnen fest zum Team an dieser Schule gehören, sodass die Lehrerinnen und Lehrer der Regelschule dem auch entsprechend unterstützt werden und auch die verschiedenen Professionen voneinander lernen. Natürlich ist das erst ein kleiner Schritt gewesen. Und ich glaube, wir haben heute schon die Situation, dass das Thema Inklusion wieder etwas nach hinten gerückt ist. Also ich glaube, wir müssen vor allem auch wieder neben allem, was man so bildungspolitisch machen muss, auch wieder mehr für das Thema Inklusion werben, auch in unserer Gesellschaft.
Herr Dergsen, was sind denn die Vorzüge des kleinen privaten Lehrinstituts Dergsen in Bezug auf Menschen mit Behinderung?
Ich denke, es ist eine Gesamtaufgabe für die Gesellschaft und zwar für alle Bereiche der Gesellschaft und nicht nur für den Bildungsbereich und nicht nur für den Sozialbereich. Und das ist das, woran es aus meiner Sicht krankt. Wir haben es noch nicht in die Breite der Gesellschaft gebracht und damit auch nicht in die Breite der politischen Entscheider. Ja, warum gelingt das bei uns? Oder was sind die Voraussetzungen dafür? Wir werden sehr häufig besucht von Menschen, die sich anschauen wollen, wie denn das in einer solchen Regelschule gelingt. Und wenn ich das auf ein Bild reduzieren darf, dann ist es schon in der Gründungsgeschichte dieser Schule. Die ist am Familientisch gegründet. Und in einer Familie haben sie ganz automatisch den Fokus auf den Bedürfnissen des Einzelnen. Und wenn wir uns auf den Einzelnen hin orientieren in unseren schulischen unterschiedlichen Settings, dann haben wir die beste Chance, dass wir so etwas wie Inklusion, und zwar als weiten Inklusionsbegriff, nicht nur in Bezug auf Menschen mit Behinderungen, sondern genauso auf solche mit Migrationshintergrund, auf Hochbegabte etc., dass wir diese Vielfalt als Positivum in unseren Einrichtungen erleben und umsetzen können. Da braucht es natürlich eine ganze Reihe von zusätzlichen Maßnahmen, sowohl personelle als auch strukturelle Maßnahmen.
Herr Gehring, was sind denn Ihre Schwerpunkte im Bereich Inklusion und Menschen mit Behinderung?
Ja, das Thema ist sehr groß und sehr breit und da gibt es sehr viel zu tun und man muss verschiedene Dinge miteinander angehen. Ich denke, ein wichtiger Schwerpunkt ist das Thema Fortbildung der Lehrkräfte. Das geht eigentlich schon in der Ausbildung los. Ganz egal, welches Lehramt man studiert, in dieser Zeit man mal schon was zum Thema Inklusion mitbekommen hat. Es wird es jetzt geben, dass an allen Lehrstühlen Sonderpädagogen arbeiten. Wir haben das 2010 beantragt in allen Fraktionen. Es hat jetzt 7 Jahre oder 8 Jahre gedauert, bis es beginnt. Also da sieht man auch, wie schwierig das ist. Also Lehrerfortbildung ist ein ganz entscheidendes Thema. Das zweite, die Zusammenarbeit zwischen den Förderschulen und den Regelschulen, sodass da mehr Austausch stattfindet, dass da mehr voneinander gelernt wird. Lehrkräfte, wir brauchen zweite Lehrkräfte in den Klassen, wo Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf sind. Und wir brauchen auch eine Inklusion der verschiedenen Zuständigkeiten. Menschen, die ein Kind mit Förderbedarf haben, rennen eigentlich vom einen Amt zum anderen und haben da Schwierigkeiten, dass es alles zusammenkommt. Also da haben wir noch viele Aufgaben, die wir da machen müssen.
Frau Fleischmann, es soll ja Eltern geben, die es als Zumutung empfinden, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher oder Jugendliche mit Behinderung in die Klasse kommt.
Sinnbildlich dafür ist, wenn Eltern Angst haben, wenn Kinder mit Förderbedarf in ihre Klasse kommen, dass ihr Kind dann nicht zum Zug kommt für unsere Gesellschaft. Es ist eine Ellbogengesellschaft, es müssen alle maximale Leistung bringen. Ich bin besser, wenn der andere schlechter ist. Und es geht eben doch auch da wieder ums Sortieren und ums Schauen, wer schafft's besser und wer schafft's nicht so gut. Ich kann mich als Schulleiterin erinnern, als wir sehr viele Kinder aufgenommen haben, die einen sonderpädagogischen Förderbedarf hatten, weil wir nebenan ein Förderzentrum hatten. Und man so erkannt hat, oh, die Fleischmann, die nimmt solche Kinder, gab es ganz viele E-Mails an mich als Schulleiterin, ob ich dieses Kind nicht lieber in die 3C geben könnte, anstatt in die 3B, weil in der 3B eh schon so viele schwierige Kinder sind. Und dann muss man sich halt mit den Eltern unterhalten, warum die 3B oder die 3C für dieses Kind besser geeignet ist. Und ich brauche nicht weiterreden, es ist ein Zeichen dafür, dass Eltern auf ihr Kind schauen, das verstehe ich. Sie schauen, dass ihr Kind bestmögliche Leistungen bringt und in der Grundschule geht es ja eh nur darum, die 233 zu kriegen, damit man dann aufs Gymnasium kann. Und vielleicht behindert ein behindertes Kind mein Kind. Und das ist schlimm.
Ich würde gerade zu diesem Punkt, was das Einbeziehen der Eltern angeht und was das den Punkt angeht, ihnen Ängste zu nehmen, dass ihr Kind nicht entsprechend gewürdigt wird. In dem Moment, wo wir von den Strukturen her und natürlich begleitend auch vom Personal her es schaffen, dass der Einzelne gesehen wird in der Schule, dann ist dieser Vorteil für jedes Kind da, ob behindert oder nicht behindert. Oder ob es aus dem Ausland kommt oder ob es hochbegabt ist. Und wenn uns das gelingt, das den Eltern zu vermitteln, dann haben wir die Eltern mit im Boot. Dazu gehört natürlich auch eine fachliche Information. Ein kleines Beispiel dafür, es gibt in München ein Gymnasium, die schon in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts Rollstuhlfahrer aufgenommen haben. Und wie haben sie das gemacht? Ich habe den damaligen Schulleiter mal gefragt, wie ihm denn das gelungen ist, wie er denn seine Eltern und seine Lehrer ins Boot bekommen hat. Und er hat gesagt, ja, das Entscheidende für mich war die kleinere Gruppe. Weil jeder Lehrer wollte in die kleinere Gruppe, alle Eltern wollten ihre Kinder in der kleineren Gruppe haben und ich habe es einfach damit argumentativ unterfüttert, dass der Rollstuhlfahrer halt einfach wegen seines Wendekreises mehr Platz braucht und habe darüber eine Mehrfachzählung beim Kultusministerium hingekriegt. Leider gibt's die so nicht mehr.
Ich hätte jetzt mal eine spezielle Frage, Herr Dagsen. Das Gesamtniveau der Klasse, also wie schnell es vorwärts geht im Lernstoff, wird ja durch Schüler und Schülerinnen, die langsamer sind, eigentlich ausgebremst, sage ich jetzt mal. Wie lösen Sie denn dieses Problem?
Sie lösen es in dem Moment, wo Sie auf den Einzelnen zugehen und den Einzelnen fördern. Denn jeder vermeintlich gleich- oder Normalbegabte hat auch ganz unterschiedliche Voraussetzungen und spricht auf ganz unterschiedliche Dinge an. Dass wir im Gymnasium, vor allen Dingen in Bayern, durch das gegliederte Schulsystem natürlich Schwellen haben, Zugangsschwellen haben. Das lässt sich wahrscheinlich die nächsten 100 Jahre noch nicht verändern. Aber damit kann man trotzdem leben, daran muss die Inklusion nicht scheitern. Bei uns ist grundsätzlich erst einmal eine Lehrkraft in der Klasse und die Klasse ist kleiner, in der Regel nicht größer als 22 Schüler. Dass es dazu aber zusätzliche Fachlichkeit braucht, die die Lehrkraft nach Bedarf auch mit dazu nimmt, sei das jetzt aus dem Sonderbereich, die mobilen sonderpädagogischen Dienste zum Beispiel, diese Fachlichkeit, oder dass es auch schon in der Leitungsebene weitere Personen braucht, die sich speziell dann auch, was das Thema soziales Lernen angeht, dem widmen. Wir haben eine verstärkte Klassleitung, das sind immer zwei Personen, auch möglichst niederschwellig, also eine Frau und ein Mann, weil wir ja gemischte Klassen haben. Es gibt dann zusätzlichen sozialpädagogisch-sozialpsychologischen Begleiter, der als Ratgeber für die Lehrkräfte zur Verfügung steht. Es gibt Supervision für die Lehrkräfte.
Ja, diese Grundhaltung, wir gegen die und die anderen halten uns auf und hindern uns daran, gute Leistungen zu bringen, die wird natürlich auch gespiegelt in der Methodik und in der Art und Weise, wie Inklusion hierzulande oftmals noch praktiziert wird. Das muss man sich so vorstellen, dass da eine normale Klasse ist und dann ist da ein inkludiertes Kind in Anführungszeichen. Das ist natürlich weit weg von Inklusionsgedanken. Wenn man sich vorstellt, dass es moderne Methoden gibt, bei denen Leute in Gruppen gleichberechtigt und auf Augenhöhe miteinander arbeiten an einem und demselben Projekt, aber die Aufgaben schon so verteilt werden, dass sie je nach Fähigkeit, auch individueller Zielsetzung, mitgearbeitet werden kann.
Frau Fleischmann?
Ja, ich möchte mal für die Hörerinnen und Hörer schon deutlich machen, dass das, was gerade geschildert wurde, Forderungen sind fürs staatliche Schulwesen, die in keiner Weise eingehalten sind. Also wir haben nicht mal Menschen aus dem sonderpädagogischen Bereich, um diese Kinder gut zu fördern, weil da Lehrermangel herrscht. Wenn mobile Reserven vorne und hinten fehlen, dann werden als erstes diese abgezogen. Wenn wir Lehrerinnen und Lehrer null Kompetenz haben, mit autistischen Kindern umzugehen, dann hat sie keiner. Dann kann ich's nicht. Ich hab's nicht gelernt. Dann kann man schon sagen, man braucht Supervision. Klar, wir haben keine Supervision im staatlichen Schulsystem. Wir können nicht mal die irgendwie in den Stundenplan einbauen, weil man das nicht darf. Also finanzieren wir sie vielleicht privat. Ich will einfach deutlich machen, wenn man Inklusion in Bayern will, und zwar in allen Schularten und nicht nur in der Grundschule, dann müssen wir ganz anders aufsetzen. Dann muss man eben schon hindenken in das Zwei-Lehrer-Prinzip, dann muss man in die Multiprofessionalität gehen und dann muss man Lehrerinnen und Lehrer ausbilden anders. Und ich muss an der Stelle sagen, wir können auch nicht immer nur auf eine Fortbildungsoffensive setzen. Was soll man denn noch alles lernen? Also wir haben einen Vollzeitjob, ja? Also wir gehen in der Früh in die Schule, meistens auch nachmittags im Ganztag. Wann sollen wir denn alles fortbilden? Die Integration, die Inklusion, die Digitalisierung, die Ganztagsschule, die individuelle Förderung. Wo will man Schwerpunkte setzen? Und das Fass Lehrer ist auch nicht unendlich fett. Da kannst du nicht immer noch eine Offensive reinpowern.
Die Münchner Rockband Fio bringt jetzt mit ihrem Stück Disco frischen Wind in die Bude.
München, das freie Radio auf der UKW-Frequenz 92,4.
Montag bis Donnerstag 16 bis 24 Uhr und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Und fast rund um die Uhr auf DAB+. und Vollzeit im Internet.
So, Linus, ich bin vom Radio. Du sagst mir einfach mal, wie es dir hier so geht an der Schule.
Ja.
Was machst du denn besonders gerne hier?
Der Garten, überall.
Was machen wir hier denn gerade?
Arbeit.
Und was haben wir da gebaut?
Den Sand.
Genau, jetzt haben wir den Sand gebaut. Und was haben wir da drauf gemacht?
Den Magneten und Feuer da drin.
Und Linus, wie gefällt's dir hier an der Schule? Wie gefällt's dir hier?
Sehr gut.
Noch ein bisschen lauter, mal so richtig schmissig.
Sag mal so laut du kannst. Sehr gut.
Sehr gut.
So, Dario, was bedeutet für dich dann das Wort Inklusion?
Für mich Inklusion bedeutet, es ist immer eine Klassengemeinschaft, nur der Unterrichtsstoff ist ein bisschen anders, aber sonst ist in Pausen, ist man zusammen, man versteht sich.
Gibt es manchmal auch Probleme zwischen Behinderten und Nichtbehinderten?
Ab und zu gibt es mal Schwierigkeiten, aber sonst klappt es eigentlich gut.
Das sind die Lehmöfen, die wir gerade bauen.
Aha. Schaut genau aus wie ein Vulkan. Hier werden gerade Lehmöfen gebaut und es schaut aus wie so ein kleiner Vulkan und da raucht es raus.
Faruk, du hast doch hier immer mitgebaut. Was und wie haben wir das denn gemacht?
Wir haben das mit Lehm gemacht. Erstmal mit Sand übergemacht, dann haben wir Zeitungspapier in Wasser getan, dann drüber gemacht und dann mit Lehm das drüber.
Wie gefällt dir das?
Gut.
Also dir gefällt es auf jeden Fall gut an der Schule oder eher nicht so gut?
Sehr gut, ja.
Was macht dir denn besonders viel Spaß?
Unterricht.
Und was im Unterricht?
Mathe.
Und was war so dein schönstes Erlebnis im Schullandheim?
Klettern.
Okay.
So, wie hast du Hanna? So, Hanna, ich halte einfach das Mikrofon hin.
Hanna, schau mich mal an. So, jetzt mag ich mal von dir wissen. Wie gefällt's dir hier?
Gut.
Bin mir sicher, dass du ein Lieblingsfach hast.
Mathe.
Mathe? Und?
Deutsch.
Anouk, wie gefällt's dir hier denn?
Gut.
Und was machst du hier gerne?
Arbeiten. Mathe. Nebenraum.
Was machen wir denn oft in den ersten Stunden, wo wir dann auch Hausaufgaben verbessern?
Hausaufgaben verbessern.
Und Wochenplan, oder?
Wochenplan. Englisch. Malen. Gartenarbeit.
Mit den Karten arbeiten? Was machst du da genau?
Schreiben.
Die englischen Wörter, oder was?
Ja.
Okay.
Wir hörten gerade Schülerinnen und Schüler mit Behinderung von der Mittelschule an der Schrobenhausener Straße in München. Jetzt geht es weiter mit unserer Gesprächsrunde des Facharbeitskreises Schule des Behindertenbeirats der Landeshauptstadt München. Herr Gehring, zur heutigen Situation, finanzielle und personelle Hilfestellungen für die Schülerinnen und Schüler?
Also die Mittel sind natürlich zu wenig, es gibt aber durchaus natürlich Mittel eben für diese Schulen mit dem Schulprofil Inklusion, wobei da eben wichtig ist, dass da die Fachlichkeit an diese Schulen kommt. Wir haben tatsächlich das Problem, dass wir bei den Sonderpädagogen nicht genügend Nachwuchs haben, also da fehlen einfach auch dann die Köpfe, auch wenn die Stellen im Haushalt da wären. Was wir immer wieder gefordert haben, was eben nicht kommt, ist, dass wenn zum Beispiel ein Kind an eine Schule kommt mit Förderbedarf, dass dann entsprechende Mittel da sind, dass man dann die Klassik zum Beispiel kleiner machen kann. Also eine zusätzliche Klasse bilden kann, dass dann eben zweite Lehrkräfte reinkommen können. Da gibt es eigentlich keine Mittel. Auch Schulen wie die Schule vom Herrn Derksen, also Schulen in freier Trägerschaft, die sich mit dem Thema beschäftigen, bekommen keine zusätzlichen Mittel. Also da gibt es sehr vieles zu tun, wo einfach die Mittel fehlen. Aber ich glaube, wir müssen auch Lehrkräfte entlasten, damit sie diese Aufgabe tun können. Und solange wir dieses Notensystem haben an bayerischen Schulen, solange wir in der Grundschule diesen Schnitt von 2,33 und 2,66 haben und so viele Prüfungen gemacht werden, die alle justiziabel sind und genau sein müssen, so viel ist natürlich auch Arbeitszeit von Lehrkräften gebunden. Die fehlt, um Kinder individuell zu fördern und in ihrer Unterschiedlichkeit wahrnehmen zu lassen. Und letztendlich geht es bei Inklusion darum, wie sehr wir akzeptieren oder es für gut finden, dass wir Menschen unterschiedlich sind und dass jeder und jede ihre Stärken, ihre Schwächen, ihre Besonderheiten hat.
Also Herr Gehring hat es ja gerade schon angesprochen, was den Bereich der privaten Schulen angeht. Das ist aber nicht nur der Bereich der privaten, sondern auch die kommunalen Schulen. Und da gibt es ja gerade in München eine ganze Reihe von kommunalen Schulen, unter anderem das Adolf Weber, was sich schon lange auf den Weg gemacht hat, Kinder mit Sehbeeinträchtigung auch aufzunehmen. alle kommunalen und alle privaten. Das sind insgesamt etwa 20% der bayerischen Schülerschaft. Deren Schulen bekommen nicht einen Cent dafür, wenn sie diese Kinder aufnehmen. Und trotzdem tun es eine ganze Reihe. Auch diese 800 Stellen, die der Landtag inzwischen genehmigt hat, über jeweils 100 pro Jahr, kommen bei diesen Schulen nicht an. Nicht eine Stelle, nicht ein Jota einer solchen Stelle. Und das ist eine absolute Ungleichbehandlung. Es ist ungerecht. Und es tut sich seit 2003 nichts diesbezüglich. Und es gäbe sehr wohl Vorschläge, nämlich an das, was ich vorher schon angesprochen habe, zum Beispiel Mehrfachzählungen, damit man eine Klasse kleiner machen kann, wie Herr Gehring es auch angesprochen hat, einzusetzen. Und das wäre eine Überbrückung, letztendlich natürlich ein exkludierendes Moment. Auf der Seite der Lehrkräfte könnte man zum Beispiel darüber nachdenken, ob man das, was es durchaus gibt im Bereich der Unterrichtspflichtzeit, die Unterrichtspflichtzeit für die Lehrer, die solche Kinder unterrichten, abzusenken. Wie es das in den vergleichbaren jeweils Förderschulsystemen gibt. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass es für jede bayerische Schulart eine auf dem Papier zumindest, eine entsprechende Förderschulart gibt. Das gibt es nur auf dem Papier zum Großteil.
Ach so.
Und bei diesen Lehrkräften ist die Unterrichtspflichtzeit um eine Stunde abgesenkt. Das wäre mit heutigen Berechnungsmethoden eine ganz einfache Sache und würde vernünftige Anreizsysteme schaffen, um die Lehrkräfte dafür zu gewinnen und um Voraussetzungen, strukturelle Voraussetzungen in den Klassen zu schaffen, die das überhaupt ermöglichen. Ich denke, dass das Thema soziales Lernen, um das mal als Begriff reinzubringen, eine der allerwichtigsten Gelingensvoraussetzungen ist für das Thema Inklusion. Wir müssen die Schüler mitnehmen in diesem Bereich. Die müssen lernen, wie sie miteinander umgehen und wie sie sich in ihrer Vielfalt oder auch Heterogenität, wie sie sich schätzen. Wir werden als pluralistische Gesellschaft nicht überleben, wenn wir das nicht gebacken kriegen, wenn wir das nicht im positiven Sinne lernen. Wie wollen wir denn dann Demokratie erhalten? Ich kann Ihnen nur sagen, wie wir es machen. Wir haben extra eine Stunde fest im Stundenplan drin, wo wir das Klassleitungsteam, also eine Frau, einen Mann, jede Woche haben die eine Stunde zur Verfügung für dieses Thema. Sie können dann den Sozialpädagogen mit dazu holen, Sie können die pädagogische Leitung mit dazu holen, Sie können mal eine Sonderschullehrkraft mit dazu holen, je nachdem, Sie können die Klasse aufteilen. Das sind so Methoden. Man fährt jede Klasse eine Woche ins Schullandheim, wo ein Selbstversorgerhaus zur Verfügung steht, also man auch selber sich das Leben organisieren muss und auf anderem außerschulischen Bereich auch mal feststellen kann, wo bringt denn wer welche Stärken mit ein. Und das ist, denke ich, etwas ganz Wichtiges, dass wir über Stärkenorientierung das soziale Lernen nach vorne bringen.
Ich wollte noch mal was zum Thema Leistung sagen. Wir müssen schon auch mal darüber reden, was wir unter Leistung verstehen. Und Leistung in einer modernen Gesellschaft heißt auch, mit Unterschiedlichkeit umgehen zu können, die Chancen zu sehen, weil wir große Unterschiedlichkeiten in unserer Gesellschaft haben, was ja auch gut ist und toll ist. Und wenn ich einfach erlebe, dass jemand, der vielleicht auf der einen Seite eine Schwäche hat, woanders eine Stärke hat, dann ist das etwas, was wirklich soziales Lernen bedingt. Und ich denke, das geht auch weiter. Jemand, der mal vielleicht später Arbeitgeber ist, wird eher jemanden, einen Menschen mit Behinderung einstellen, wenn er in seiner Schulzeit schon erlebt hat, was diese Menschen können, was die vielleicht für Bedürfnisse haben, ja, wenn ihm dieses nicht fremd ist. Also, dass uns Unterschiedlichkeit nicht fremd ist, das ist ein ganz wichtiges Leistungsmerkmal einer modernen Gesellschaft.
Und ich würde es jetzt gerne mal auf die Ebene packen. Also, wenn wir irgendwie ernsthaft uns über Inklusion unterhalten wollen, dann müssen wir uns jetzt schon mal die Frage stellen, ob wir hier Begrifflichkeiten auseinander dividieren müssen oder ob es um Menschen geht, der eine ist genauso viel wert wie der andere. Und das wäre eigentlich, und ich weiß, das klingt jetzt rosarot, Inklusion, damit jedes Kind in seiner Klasse einen Platz hat. Und dann brauche ich nicht für den einen Schulbegleiter, einen mobilen Assistenten, dann brauche ich eine sonderpädagogische Hilfe, dann brauche ich nur einen Förderlehrer und dann brauche ich nur extra Gruppen. Hauptsache, wir erfüllen ein Schild, das heißt, auch in Bayern gibt es Inklusion. Ich weiß, dass es jetzt sehr kritisch ist, was ich sage, und es gibt sehr viele sehr gute Modelle, weil wir uns alle Haxen ausreißen. Wir mühen uns hier ab, zu erklären, was eigentlich was ganz was anderes bedeuten würde, nämlich ein Schulsystem aufzusetzen, das jedem Kind, so wie es ist, mit seinen individuellen Stärken und Schwächen, das wurde jetzt oft gesagt, gerecht werden kann. In den aktuellen Rahmenbedingungen, sowohl was die Leistung angeht, das Sortieren angeht, was die Notengebung angeht und was überhaupt die Denke über unser Schulsystem angeht, geht es nicht.
Zu diesen mobilen sonderpädagogischen Diensten noch etwas sagen. Wir haben in diesen Bereichen in Deutschland in den letzten Jahrzehnten, zum Teil schon sehr viel länger noch, eine unheimliche Fachlichkeit erreicht. Und die sollten wir nicht beim Thema Inklusion wie das berühmte Kind mit dem Bade ausschütten, sondern wir sollten die Chance wahrnehmen, diese Fachlichkeit, auch wenn sie nicht in ausreichender Zahl vorhanden ist, einzubeziehen in unsere Tätigkeiten an den Schulen. Und dann, so wie Frau Fleischmann gesagt hat, müssen wir es am Einzelnen ausgerichtet die Teilhabe dieser Kinder im schulischen System ermöglichen. Und dabei können uns diese Fachleute sehr, sehr gut unterstützen.
So, dann kommen wir zum Teil der Diskussionsrunde. Welche Schwierigkeiten tun sich im Schulalltag eventuell auf an einer inklusiven Schule? Herr Gehring?
Ja, ich will beim Positiven beginnen. Wir haben gute Beispiele von Schulen mit dem Profil Inklusion, wo das zusammen gelernt wird. Wir haben auch gute Beispiele von sogenannten Tandemklassen oder Partnerklassen mit zwei Lehrkräften, wo Kinder mit schwerer Behinderung und andere zusammen lernen. Der Punkt kommt dann in der Grundschule nach der vierten Klasse. Wenn diese Kinder getrennt werden auf unterschiedliche Schularten, dann ist die Frage, wo geht ein Teil dieser Schüler hin und wo gehen diese Schülerinnen und Schüler hin, die eben diesen Förderbedarf haben? Zum Teil gehen sie dann wieder zurück an die Förderschule, zum Teil gehen sie an die Mittelschule, fast nie an staatliche Realschulen oder Gymnasien. Und damit beginnt es. Und das Problem dieses Aussortierens der Kinder beginnt natürlich schon in der dritten Klasse, in der vierten Klasse, wenn es darum geht, den Schnitt fürs Gymnasium zu bekommen. Da wird dann auch die Kommunikation mit den Eltern schwierig. Also das ist eine der Hürden, die einfach in unserem Schulsystem eingebaut ist, die bei noch so gutwilliger Professionalität eben nicht gelöst werden kann.
Ja, aber andererseits brauchen wir auch Aufnahmeprüfungen, sag ich mal, weil ja beim Gymnasium, da kann ja jetzt auch nicht jeder hin. Was ist da Ihre Meinung?
Also das ist die Frage, ob beim Gymnasium nicht jeder hin kann. Wir haben zum Beispiel Kinder, wir haben diese Fälle schon gehabt, Kinder mit dem Down-Syndrom, wo klar ist, dass die an keiner Schule den Abschluss schaffen, auch nicht an der Mittelschule, aber sie vielleicht an einem Gymnasium, wenn da vielleicht die Geschwister sind, durchaus besser sozial integriert werden könnten, unterstützt werden können. Aber das ist einfach nach dem Bayerischen Schulgesetz nicht möglich. Und ich denke, da macht man sich was vor. Ja. Letztendlich geht es darum, akzeptiere ich Unterschiedlichkeit, kann ich mit Unterschiedlichkeit umgehen? Dann, wenn ich diese Entscheidung für das Akzeptieren von Unterschiedlichkeit mache, dann, glaube ich, kann ich auch Wege finden, um das wirklich das Thema zu lösen.
Ich denke, das wäre eigentlich der inklusive Gedanke, die Einzelintegration, wenn man sie so bezeichnen will. Das hieße aber, dass das gesamte Schulsystem eben umgekrempelt werden müsste. Dann wäre das eigentlich der Weg, alle Kinder in eine oder in ihre Klasse, da wo sie vor Ort wohnen, aufzunehmen, das wäre der richtige
System. Das heißt, wir bräuchten eine Bildungsreform, Frau Fleischmann?
Ja gut, wir können immer dann argumentieren, dann muss alles immer ganz anders werden. Also ich glaube, das ist auch nicht der goldene Weg. Wir müssen schon die Kolleginnen und Kollegen, die Eltern und die Gesellschaft mitnehmen, wenn wir was verändern wollen. Das haben wir aus der Geschichte schon gelernt, dass einfach ein Turnaround nicht so ganz gut geht. Ich würde aber gerne an der Stelle einfach mal sagen, wenn wir uns mal einig darüber wären, dass wir ein selektives Schulsystem haben, dass Leistung ja wohl wehtun muss und dass es nur dann gut ist, wenn Kinder auch nicht leisten, damit dann mein Kind besser ist. Also wenn sozusagen das der Common Sense ist in der Gesellschaft, dann tun wir uns ein bisschen hart mit dem inklusiven Gedanken, weil der ist eben diametral anders. Und jetzt ist die große Aufgabe, das Denken mit Ellbogen in einer Leistungsgesellschaft, die ja wunderbar ist. Wir funktionieren ja scheinbar alle ganz gut. Also wir verlieren auf der Strecke hin zum Berufsalltag, zum Berufsleben viele Kinder, viele Talente. Und die Frage ist, wie geht diese Ellbogengesellschaft zusammen mit unserer wunderbaren Idee hier am Tisch, dass jedes Kind, da glaube ich, sind wir uns hier alle einig, gleich viel wert ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir Lehrerinnen und Lehrer erleben das im schulischen Setting, dass es nicht so ist in der Gesellschaft. Und ich weiß schon, man will immer so Konkretes wissen und wie könnte es gehen und wie könnte es funktionieren. Ja, ja, wir haben alle gute Ideen. Als Vorsitzende des Forum Bildungspolitik haben wir ein wunderbares Papier gemeinsam erarbeitet, wo wir wunderbare Ideen festschreiben. Als BLLV haben wir 8 Thesen, die wir in die Politik einbringen. Wir wissen ganz genau, wie es gehen könnte. Was ist aber denn die Realität? Die ist eben anders. Und da kämpfen dann die einen Kinder gegen die anderen, die einen Eltern gegen die anderen. Und da, glaube ich, müssen wir jetzt schon uns ehrlich machen und sagen, Inklusion und selektives, auf Leistung orientiertes Schulsystem in Bayern sind nicht immer Geschwisterpärchen, sondern durchaus Kontrahenten.
Da sehe ich nämlich auch ein Problem. Herr Hümmer, fällt Ihnen zu der Thematik was ein?
Was bei uns häufiger gerade am Beratungstelefon aufschlägt, ist das Thema ADHS. Und da habe ich also eine aktuelle Anfrage von einer Mama, die mir berichtet, ihr Sohn, der dürfe nicht in die normale Pause gehen mit allen anderen, sondern soll doch, um ein bisschen kraftlos zu werden, während dieser Pause Gymnastikübungen machen, während alle anderen spielen dürfen und miteinander unterhalten und ihr Pausenbrot essen. Das ist also für mich ein Beispiel, an dem man viel zeigen kann, nämlich, dass fast alle Beteiligten in diese Situation hineingeworfen sind, nicht vorbereitet sind, nicht wirklich wissen, wie sie sich verhalten sollen, und möglicherweise rechtfertigt das, wenn es denn signifikant große Anzahl solcher Fälle gibt, sich auch nochmal grundlegend darüber Gedanken zu machen.
Ich muss da was sagen, ja. Weil jetzt ist ja der Depp scheinbar der Lehrer. Also das ist nämlich dann das Ende vom Lied. Wenn wir bildungspolitisch nicht weiterkommen, wer steht jeden Tag da? Das ist die Lehrerin und der Lehrer mit diesem Kind. Jetzt weiß der sich nicht zu helfen und sagt, du darfst nicht mehr in die Pause gehen, du machst gymnastische Übungen. Ist ein ziemlich unkreativer Vorschlag, aber es zeigt, dass wir am Ende unseres Lateins sind, wenn wir mit den Kindern nicht mehr zurechtkommen. Und wer ist das Ende des Lateins? Das ist die Lehrerin, die ich jeden Tag zusammenscheißen kann in der Tür als Mama und sagen kann, meine Güte, machen Sie sich halt einmal kompetent, wie man mit diesen ADHS-Kindern umgeht. Und jetzt, glaube ich, sind wir hier so gut Experten und so empathisch miteinander. Es ist nicht die einzelne Lehrerin, die es nicht kann, sondern sie ist Teil eines Systems. Sie steht jeden Tag da, sie muss hinstehen, sie muss Rückgrat beweisen, sie muss das ausbaden, was andere nicht kapiert haben, dass Schule von morgen einfach nicht mehr so ist wie bei meiner Oma, die jetzt 89 ist.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851. 480 2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Die Band Few hat noch einiges mehr im Programm. Hier nun ihr peppiger Song Machine.
Television sets that rule their lines. Lie to apathy and their big brother's eyes. Freedom eaten up in their routines. Elders' fees have come to what we daily see. Empty eyes are trudging by, slaving in the daily grind. Never doubt what they are told. Truth are manifold. Trusted talking heads on screen. They can tell you who is good about and mean. Tell you what they're told to tell us. Papers and the magazines know what's best for him and you and her and me. Tell you what they're told to tell us. Tell you what they're told to tell us. Tell you what they're told to tell us. Gullible society of drones. Scared of this new virus that makes fun to come. Trusting in big letter papers truth. Paralyzed by fear, they're easy to subdue. Empty eyes are trudging by, slaving in the daily grind. Never doubt what they are told. Truth are manifold. Trusted talking heads on screen. They can tell you who is good and bad and mean. Tell you what they're told to tell us. Papers and their magazines know what's best for him and you and her and me. Tell you what they're told to tell us. Tell you what they're told to tell us. Tell you what they're told to tell us. Common sense against the stories they are told. They're told. Emotion overload.
Armina, was verbindest du denn mit dem Wort Inklusion?
Für mich bedeutet es eigentlich, dass alle Menschen, also egal welche Religion, Hautfarbe, egal ob eine Behinderung oder nicht, dass man die Person auch mit integrieren kann, dass man mit der genauso Sport machen kann wie mit den anderen und auch Unterricht.
Und was bedeutet Inklusion für dich, Valentin?
Also Inklusion bedeutet für mich, dass alle Menschen, egal wie sie sind, egal ob sie anders sind als ich, alle zusammenarbeiten können und alle gemeinsam miteinander arbeiten können.
Armina, was glaubst du denn, warum gibt es so wenige Schulen in München, wo alle miteinander lernen können, also inklusive Schulen?
Ich denke, weil viele ein Problem damit haben, dass es welche gibt, die besonders Aufmerksamkeit brauchen oder anderes und sie dadurch sich vernachlässigt fühlen könnten und deswegen auch nicht solche Schulen gibt so oft.
Wie ist das denn, wenn ein Neuer bei euch oder eine Neue in die Schulklasse kommt, die meinetwegen Rollstuhlfahrerin ist oder Rollstuhlfahrer oder eine andere Form der Behinderung hat im weitesten Sinne?
Bei uns in der Klasse zum Beispiel haben wir einen Autisten, der braucht auch manchmal gewisse Aufmerksamkeit oder er muss Fragen stellen und er hat auch eine Schulbegleiterin meistens dabei und Lehrer sprechen auch selbst darauf an. Und die Schüler helfen eigentlich auch so gut wir können, wenn wir helfen können.
Das heißt, ihr habt Assistenzen auch mit im Schulraum?
Ja, haben wir, also Schulbegleiter.
Valentin, hast du eine Erfahrung, wenn jemand Neues in die Klasse kommt, der oder die eine Behinderung hat oder irgendwie anders ist?
Ja, also bei uns werden die Leute immer gut aufgenommen, egal was für eine Form von Behinderung sie jetzt haben, sei es hörgeschädigt oder ein Epileptiker oder ein Rollstuhlfahrer. Also bei uns werden die alle gleich behandelt.
Ich wurde sehr herzlich aufgenommen von allen und ich habe auch nie wirklich Probleme deswegen bekommen von gar keinem.
Valentin, gibt's denn was dich nervt?
Falls man mal irgendwas mitbekommen sollte, dass ein geistig Schwächerer oder ein Mensch mit Behinderung anders behandelt wird, dann versucht man natürlich immer, so weit es geht, man kann zu helfen. Aber ich denke, da gibt es keine Unterschiede zwischen Leute, die mit Behinderung mal irgendwie anders behandelt werden als normale Leute. Also es kann auch sein, dass zum Beispiel ich jetzt mal auf den Arm genommen werde oder so, aber da entstehen keine Unterschiede zwischen mir und jemandem mit einer anderen Behinderung.
Was macht euch denn besonders Spaß hier am kleinen privaten Lehrinstitut Derksen?
Mir macht besonders Spaß, dass auch die Lehrer ein sehr gutes Verhältnis mit den Schülern haben und alle Schüler von der ganzen Schule, zum Beispiel 10. und 5. Klasse, auch zusammen die Pausen verbringen können und niemand wirklich vernachlässigt wird.
Valentin, wie ist es denn für dich mit dem Leistungsgedanken? Die Schülerinnen und Schüler, die jetzt eine Behinderung haben, die müssen ja auch die gleiche Leistung bringen, damit sie das Abitur schaffen.
Also in Arbeiten ist es besonders so, dass Leute zum Beispiel mit einer Hörbehinderung manche Teile in Schulaufgaben oder Arbeiten nicht machen müssen, zum Beispiel ein Hörverstehen, das einfach wegen der Behinderung nicht können. Oder dann, wenn man zum Beispiel eine Legasthenie hat, eine Zeitverlängerung bekommt in Arbeiten, sodass man die Zeit, in der andere Leute das vielleicht besser machen könnten, dass man Zeit dazu kriegt, um quasi, dass es fair für einen ist. Also ich hoffe natürlich, dass mehr Schulen sich daran ein Beispiel nehmen und auch mehr versuchen, Leute zu integrieren, egal ob sie eine andere Religion haben oder irgendeine Behinderung.
Das waren Armina und Valentin vom Derksen-Gymnasium. Wir kommen zum dritten Teil unserer Gesprächsrunde des Facharbeitskreises Schule des Behindertenbeirats der Landeshauptstadt München. Was sind denn vom Bayerischen Kultusministerium bisher für Anpassungen für inklusive Schulen erfolgt? Wenn ja, welche? Wer möchte dazu was sagen, Herr Derksen?
Also ich denke, man hat sich der Problematik in den letzten Jahren wirklich auch angenommen und an der Stelle möchte ich auch mal was Positives über das Kultusministerium, auch über die Ministerialbürokratie sagen. Wir haben eine außerordentlich gute Zusammenarbeit mit der für uns zuständigen Schulaufsicht, der Ministerialbeauftragtenstelle. Wir haben immer wieder in Einzelfällen auch gute Reaktionen, gutes Verständnis des Ministeriums selber für Sonderfälle erlebt. Man hat sich jetzt gerade der Frage des Nachteilsausgleichs und des Notenschutzes intensiv angenommen. Das ist sicherlich noch aus meiner Sicht jedenfalls ein Stück verbesserungswürdig, aber da sind schon mal wichtige Schritte erfolgt, weil sie den Punkt des Nachteilsausgleichs als sehr viel selbstverständlicher in die Schulordnung hineingenommen haben, und zwar schulartenübergreifend, und auch das Thema des Notenschutzes. Wobei, da bleibt die einzelne Schule nicht verschont davor, dieses Thema auch wiederum in ihrer Schule, in ihrer Klasse, in Bezug auf den einzelnen Schüler, der Nachteilsausgleich erhält oder Notenschutz, dem Notenschutz gewährt wird, das zu kommunizieren. Denn wir wissen alle, Kinder sind sozusagen gerechtigkeitssüchtig. Und was ist Gerechtigkeit? Die ist nicht Gleichheit. Und das zu vermitteln zum Beispiel, wie werden wir dem Einzelnen gerecht über Nachteilsausgleich, weil er nicht laufen kann, weil er nicht sehen kann, weil er nicht sprechen kann und so weiter. Ja, das sind doch die Dinge, wo wir auch in die Kommunikation mit unseren Schülern gehen müssen und denen eine Chance geben müssen, sich unterschiedlich auch selber als wertschätzend zu erfahren. Mhm.
Herr Gehring, was sind denn so Ihre Forderungen für Änderungen im Schulsystem in Bezug auf inklusive Schulen?
Ich würde sagen, ein Faktor ist, dass wir Schulen ermöglichen, neue Wege zu gehen. Dass wir sozusagen eine sogenannte Öffnungsklausel im Schulgesetz haben, dass eine Schule, die sagt, okay, wir verzichten jetzt auf das Aussortieren der Kinder, wir wollen einen inklusiven Weg gehen, wir wollen das anders machen, wir wollen auch mit Noten anders umgehen, vielleicht Noten nicht so wichtig nehmen, dass die Schulen das machen können. Und ich bin davon überzeugt, das werden einige tun und das wird positive Beispiele haben und dann werden andere nachfolgen. Und das Zweite, ich glaube, ich nochmal wirklich das Thema Notensystem nochmal anschauen und dort verbessern. Nachteilsausgleich ist schon genannt worden. Vielleicht das Beispiel Sport. Man kann einfach nicht erwarten, dass ein kleiner, dicker mit kurzen Beinen genauso gut beim Hochsprung ist wie einer mit langen Beinen. Also wenn einfach 1,30 die Note 1 ist, ganz egal, wie groß und klein der Schüler ist, dann ist die Note falsch gebildet. Dann kann man auch nicht sagen, da geht's um Leistung. Wenn ich aber eine Leistung biete nach dem Motto, wo warst du vom halben Jahr? Wie hast du dich verbessert seitdem? Wie viel Prozent bist du besser geworden als der andere? Und das ist dann die Note. Dann reden wir über das Ganze etwas anderes und werden, glaube ich, dem Thema Leistung viel gerechter, als wie es heute ist.
Das heißt praktisch, dass dieses System inklusive Schulen ja auch diesen klassischen Leistungsgedanken eigentlich auch in Frage stellt letztendlich, oder?
Es geht darum, diesen sogenannten klassischen Leistungsgedanke in Frage zu stellen, weil das auch nicht Leistung ist. Und auch in der Wirtschaft redet man heute darüber, dass man unterschiedliche Charaktere haben muss, unterschiedliche Fähigkeiten. Das heißt, Unterschiedlichkeit, Vielheit eigentlich auch leben muss. Und das muss natürlich auch in der Schule gelebt werden.
Herr Hambacher?
Ich hätte nur gerne ergänzt, wenn ich als Eltern jetzt mein Kind einschulen möchte. Ich habe mir gestern aus dem Internet die 36-seitige Broschüre des Kultusministeriums runtergeladen, um mal zu sehen, was da angeboten wird. Das ist ganz toll. Da wird toll beschrieben, die Inklusionsklasse, da wird beschrieben die Tandemklasse, da wird beschrieben die Partnerklasse und was es für Möglichkeiten der Einzelintegration gibt mit dem gesamten System. Aber jetzt stehen die Eltern da, die müssen sich irgendwo entscheiden. Irgendwo fängt es ja an. Und wie kann ich in ein gefächertes System, wo der Überblick dermaßen kompliziert ist und mit einem, ich sage jetzt mal, doch noch dünn ausgebauten Beratungssystem hier weiterkommen? Also mein Wunsch wäre immer, und ich habe hier in München eigentlich dafür gekämpft, einen sogenannten Beratungslotsen den Eltern mit einem Kind, das Einschränkungen hat, zur Verfügung zu stellen, das einfach die Wege mitgeht. Es ist ja so viel zu bedenken.
Die Umsetzung des Artikels 24 der UN-Behindertenrechtskonvention, wie könnte die denn besser gelingen?
Hier in Bayern gehen wir ja nicht gerade den billigsten Weg, ja. Also wir haben drei Modelle. Du kannst also dein Kind in die Förderschule schicken, du kannst dein Kind in eine Schule mit Profil Inklusion schicken oder du schickst dein Kind in eine Regelschule zur Einzelinklusion. Wenn alles professionell umgesetzt werden soll und man diesen Weg gehen will, dann kostet der richtig viel Geld. Weil dann muss ich für jedes Kind, egal welches Modell die Mama und der Papa auswählt, bestmögliche Rahmenbedingungen vorhalten. Ich glaube, dass das, und ich weiß, dass es teuer ist, so wie wir es hier in Bayern gehen. Und deswegen ist es okay, also die Eltern haben eine Wahl, aber dann muss ich dafür sorgen, egal wo das Kind sitzt, muss es dort optimale Förderbedingungen vorfinden. Das ist einerseits sind es die Rahmenbedingungen des Lernens, andererseits sind es auch die personellen Ressourcen.
Ich möchte gerne an das anschließen, was Frau Fleischmann gerade gesagt hat. Wir haben nämlich also Beispiele aus einem anderen Bundesland, das ist Bremen. Dort war das Geld nicht mehr so dicke da. Und dort hat man gesagt, wir können uns diese parallelen Systeme nicht mehr weiter leisten und hat dann quasi gezwungenerweise Inklusion konsequenter vorangetrieben. Jetzt sage ich nicht, dass es dort generell sehr viel besser läuft und auch im Einzelfall alles perfekt ist. Aber man müsste sich ja, wenn man das runterbrechen würde, auf Bayern quasi paradox wünschen, dass wir weniger Geld hätten. Und das kann es tatsächlich nicht sein, dass die Logik Vielfalt der Angebote zu großen Problemen führt.
Herr Dachsen noch?
Dieses Thema, dass wir genug Geld hätten in Bayern und dass wir deswegen nicht gezwungen sind, Lösungen zu suchen, wie man sie in Bremen, wie man sie in Nordrhein-Westfalen, wie man sie seinerzeit auch in Italien umgesetzt hat, die alle aus der Not geboren waren, die dennoch, wenn man jetzt das italienische Beispiel nimmt, in sehr, sehr vielen Fällen gut funktionieren und die etwas gebracht haben. Allerdings natürlich auch mit der ganzen Phase der Umstrukturierung. Ich denke, dass was Frau Fleischmann gesagt hat, dass wir wirklich Geld haben und dieses Geld auch vernünftig investieren müssen im Bildungsbereich, hat auch eine ganz volkswirtschaftliche Komponente. Wir werden es uns aufgrund unserer demografischen Entwicklung nicht mehr lange und nicht allzu lange leisten können, dass immer weniger, die wir für den ersten Arbeitsmarkt ausbilden können, weil wir ihnen in einem inklusiven Schulsystem Abschlüsse auch ermöglichen, dass wir diese aus diesen Systemen heraushalten und dass von immer weniger, relativ immer weniger Personen, die dann aus Sozialversicherungssystemen unterhalten werden müssen. Und das, auch noch ein demografischer Aspekt, bei steigender Lebenserwartung immer länger. Das wird volkswirtschaftlich implodieren. Und wenn wir das nicht kapieren, das lässt sich zwar vielleicht in 4- oder 5 Jahreszyklen der Politik nicht so leicht umsetzen, aber wenn wir das nicht verstehen und entsprechend handeln in allen gesellschaftlichen Feldern, dann wird uns das Thema dermaßen auf die Füße fallen und dann können wir jammern und lamentieren über ethische oder christliche oder wie immer Aspekte, die wir bei Inklusion selbstverständlich mitdenken können. Und das ist aber andererseits der Punkt, der mich hoffen lässt, denn Geld bewegt die Welt, ob wir das wollen oder nicht, dass dieser Aspekt, der volkswirtschaftliche, wenn wir den kapiert haben, dann wird der dazu führen, dass wir an dem Punkt sinnvolle Änderungen vollziehen.
Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+ und 24 Stunden im Internetstream.
Nun sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Ihr hörtet eine Sendung des Facharbeitskreises Schule des Behindertenbeirats. Diese Sendereihe ist eine Kooperation des Behindertenbeirats der Landeshauptstadt München mit Lora München. Alle Sendungen des Behindertenbeirats gibt es auch als Podcast zum Download in unserer Mediathek auf der Webseite unter www.lora924.de oder auf der Website des Behindertenbeirats unter www.behindertenbeirat-münchen.de. Besucht auch den neuen Facebook-Auftritt des Behindertenbeirats unter www.facebook.com/Behindertenbeirat München. Schaltet auch das nächste Mal wieder Lora München auf der 92,4 ein. Oder besucht uns auf DAB+ oder im Internetstream. Und wer bei uns mitmachen will, ist auch jederzeit herzlich willkommen. Es verabschiedet sich ganz herzlich bis zum nächsten Mal, Chris Urey.